Nachhaltigkeit kriegt gerade kräftig Gegenwind. Angesichts Rezession, Krisen und Kriegen setzen viele Bundesbürgerinnen andere Prioritäten. Und auch in den Unternehmen schalten viele momentan vom Innovations- in den Überlebensmodus. Dabei ist klar, dass eine nachhaltige Transformation für Marken und Unternehmen unausweichlich ist. Worauf aber kommt es dabei in 2024 an? Wie können Marken gerade in Krisenzeiten nachhaltig in Führung gehen und welche KonsumentInnen-Erwartungen müssen dabei unbedingt berücksichtigen? Darüber sprechen wir in dieser Episode mit einer erfahrenen Markenmanagerin und Sustainability-Expertin. Beate Rosenthal hat in führender Position für Marken von Procter & Gamble, Merck, Stada und Google gearbeitet. Als Senior Advisorin bei Unisocial Business unterstützte sie Unternehmen in Sachen Purpose und Nachhaltigkeit, bevor sie als Partnerin zur Strategieberatung Roland Berger wechselte. Unsere Gesprächspartnerin ist also in vielen Unternehmen unterwegs und wenn es jemanden gibt, der oder die uns die Frage des Jahres beantworten kann, dann sie. Wie kommen nachhaltige Marken durch die Krise?
Willkommen zu Sustainable Brand Stories, dem Podcast für nachhaltig erfolgreiche Marken und Kommunikation. Präsentiert von Strichpunkt Design und Teil des Brand 1 Podcast Netzwerks.
Frau Rosenthal, die Transformationsforscherin Maja Göbel spricht vom Delta of Doom, also jener schwierigen Phase des nachhaltigen Umbaus, die für manches nachhaltige Unternehmen besonders schwierig ist. Nämlich dann, wenn die Mehrkosten nachhaltigen Wirtschaftens bereits getragen werden müssen, ohne bereits Benefits in Form höherer Umsätze und anderer Wettbewerbsvorteile realisieren zu können. Täuscht der Eindruck oder stecken wir gerade mittendrin in dieser tödlichen Phase?
Also ich denke, dass Unternehmen und auch Gesellschaften natürlich in ganz unterschiedlichen Reifegraden sind, was das Thema Transformation hin zu nachhaltigerem Wirtschaften anbetrifft. Also in Europa haben wir auch viele nachhaltige Technologien und ein großes Bewusstsein im sozialen Bereich, die letzten Jahrzehnte schon auf dem Radar. Und deshalb kommen wir vielleicht jetzt an den Punkt, wo wir spüren, dass wir nicht immer alles haben können. Trotzdem wieder zum Thema Reifegrade. Es gibt Unternehmen, die das Thema Nachhaltigkeit aufgrund von starker Überzeugung, zum Beispiel viele Familienunternehmen tun das oder ein IKEA tut es, wo es schon immer um die Demokratisierung ging. Also es gibt Unternehmen, die tun es aus Conviction heraus, aus Überzeugung. Und die haben auch keine Probleme mit dem Thema, das wird jetzt alles teurer, weil die haben die entsprechenden Metriken und KPIs schon länger gesetzt, um gesamtheitlich Geschäftsmodelle zu ändern. Es gibt aber viele Unternehmen, die jetzt durch die regulatorischen Anforderungen oder die Anforderungen ihrer Investoren, Stakeholder plötzlich in Bedrängnis kommen, mit dem Thema zu starten. Und diese fühlen sich insbesondere stark unter Druck, weil sie jetzt beginnen, Fortschritte zu machen. Und aus diesem Reifegrad der Compliance man ja erstmal an Richtung Risikovermeiden denkt. Und da denke ich, haben wir einen anderen Reifegrad. Dasselbe könnte man jetzt sagen von den Ländern her. Die Schwellenländer haben, sagen wir, von ihrer Bevölkerung und vom Thema Migration einfach andere Probleme, als vielleicht Umweltthemen zu betrachten. Weshalb es toll ist, dass es jetzt diesen Climate Compensation Fonds gibt, an dem sich auch Deutschland spezifisch sehr, sehr stark beteiligt, um im Grunde auch diesen Schwellenländern zu helfen, diese verschiedenen Prioritäten und Zielkonflikte in Balance zu bringen.
Wenn wir zunächst mal bei uns hier in Deutschland bleiben, auf dem deutschsprachigen Markt, und ich bin ein Familienunternehmen, das überlegt, jetzt wirklich ernsthaft die nachhaltige Transformation anzugehen, dann bekomme ich Zahlen wie, also die Investitionen in Green Tech sind 2023 in Deutschland erstmals seit Jahren nicht mehr gestiegen, sondern gesunken. Die VerbraucherInnen sagen in Umfragen, etwa 45% sind bereit, nachhaltige Produkte zu kaufen oder tun es. Das sind 14% weniger als vor 2 Jahren, da waren es 59%. Da würde, wenn ich vor dieser Entscheidung stehe, gehe ich jetzt ins Risiko, baue ich um, fasse ich alles grundlegend an, so wie es ja sein muss, da würde ich auch jetzt erstmal ins Zögern kommen, oder?
Das ist alles eine Frage der Einstellung und auch hier möchte ich das ein bisschen auseinandernehmen. Es gab nämlich auch noch nie so viele Klimatech-Unternehmensgründungen wie zuvor. Also zum Beispiel hat sich die Anzahl 2023 noch nicht gezählt worden, aber laut Startup Monitor hatten wir 2019 268 Gründungen in Deutschland und 2022 458. Also insofern, das Thema geht nicht weg. Bis 2033 erwartet man einen Climate Tech Markt Größe von 183 Milliarden. Also das Thema an sich geht nicht weg, auch wenn es sicherlich mal zwei Schritte vorwärts und einen halben oder einen Schritt zurückgeht. Climate Tech ist übrigens auch eine der Branchen, mit denen wir eine Chance haben, als Deutschland unsere Wettbewerbsfähigkeit wieder zu steigern, die durch die Fragezeichen in Bezug auf Fertigungstechnologie und weitere Digitalkerntechnologie sicherlich herausgefordert ist. Also das mal der eine Punkt. Also das Thema geht nicht grundsätzlich zurück, sondern es gibt immer noch mehr. Und by the way, dieses Thema Climate Tech oder nachhaltige Gründungen hat auch positive Auswirkungen auf diversere Startups. Denn auch in unserer Startup-Szene haben wir viel, viel zu wenig diverse Teams. Also genderdivers, habe ich jetzt mal gesagt, international kommen sicherlich dazu. Und da es relativ viele Teams gibt, die im Startup-Bereich auch von Frauen gegründet werden in Bezug auf Nachhaltigkeit, hat das so einen On-Top-Effekt, der ganz gut ist für uns als Gesellschaft. Dann zum Konsumentenverhalten. Tatsächlich haben wir schon lange, und ich habe den Begriff damals von Kantar zum ersten Mal gehört, das sogenannte Value-Action-Gap. Das heißt, die Menschen haben Werte, die Menschen sagen auch, sie möchten nachhaltig konsumieren, und das sagt immer noch die Mehrheit der Menschen. Und dazu haben wir auch eine internationale Studie gemacht, und wir sehen, dass gerade Deutschland und auch die Niederlande, die Menschen, die sagen, sie wollen nachhaltige Marken, sie erwarten das von den Produkten, das ist immer noch bei der Mehrheit der Menschen so über 80%. Aber sie handeln nicht unbedingt so. Und diese Umfragewerte, die Sie jetzt zitieren, die beziehen sich insbesondere darauf, dass wir in der Zeit, wo Wirtschaftsschwäche und Inflation in den Medien einfach sehr präsent sind, die Menschen auch nicht mehr sagen, dass sie unbedingt nachhaltiger kaufen. Gleichzeitig gibt es einen Weg hin zu auch mehr nachhaltigen Angeboten. Wir haben gesehen, dass Bio von den klassischen Biomärkten wie Alnatura sich hin entwickelt hat zu den großen Supermarktketten wie Edeka und Rewe und inzwischen auch im Discounter, im Aldi und Lidl Biosortimente anzutreffen sind. Das heißt, das Angebot ist gestiegen, und dadurch kann man auch nicht grundsätzlich sagen, dass das weniger gekauft wird. Im Bio weniger in den Spezialmärkten, dafür mehr in den Discountern. Da gibt es Verschiebungen. Aber ja, es wird von den Unternehmen erwartet, dass sie auch nachhaltige Produkte zu Preisen anbieten, die nicht höher sind, als sie nicht nachhaltig sind.
Ein Hinweis für alle, die mehr von und mit Beate Rosenthal hören wollen. Am 7. März 2024 veranstalten wir eine einstündige Live-Online-Session mit Beate Rosenthal. Mit dabei ist auch Felix Ahlers, der Vorstandsvorsitzende der Tiefkühlkostmarke Froster. Unser Thema am 7. März: nachhaltige Marken in der Krise. Jede und jeder von euch kann dabei sein. Das Ganze ist kostenlos. Den Anmeldelink findet ihr in den Shownotes und auf der Strichpunkt-Website. Wir freuen uns auf euch am 7. März. Bis dahin. Lass mich einmal noch bei dem Entscheidungsträger oder der Entscheidungsträgerin, sagen wir mal, eines ganz normalen deutschen mittelständischen Unternehmens, wie sie eben Schwabenland oder in Nordwestfalen hundertfach gibt, die Haushaltsgeräte oder Lebensmittel herstellen. Ich stehe vor der Frage 2024. Die Wirtschaft soll vermutlich nicht wachsen dieses Jahr. Der IFO-Index ist gerade nochmal wieder gesunken. Die Kosten laufen hinweg, Energiekosten werden höher. Jetzt soll ich auch noch mehr Geld in die Hand nehmen, um mein Unternehmen nachhaltig zu transformieren. Kann man diesem Entscheidungsträger guten Gewissens dazu raten? Sie sagen, das Thema geht nicht weg, aber gut, kann ich ja vielleicht auch angehen in 2 oder 3 Jahren, wenn die Lage besser ist, oder?
Das machen wir es uns, glaube ich, zu leicht. Ja? Was ich gerade spannend fand, ist der Monitor der globalen Risiken vom World Economic Forum, wo genau gezeigt wurde, dass in den nächsten 2 Jahren diese CEOs überall auf der Welt erwarten, dass Hauptrisiken sind Missinformation, Immigration, relativ wenig Klimarisiken. Und wenn man dann wieder fragt, in 10 Jahren ist alles voller Klimarisiken. Das heißt, diese Themen, die kommen auf uns zu, und ich gebe Ihnen ein konkretes Beispiel. Man redet von den sogenannten physischen Risiken, also wie Klimakatastrophen im Ahrtal, ja, und den sogenannten Transition-Risiken, die von der Regulatorik kommen, die einfach auch die Unternehmen kosten werden. Das heißt, das Thema geht nicht weg. Und das konkrete Beispiel ist, dass es zum Beispiel seit 2019 eine Verordnung gibt, dass ab 30 Grad Celsius kein Vieh mehr transportiert werden darf. Was heißt, wir brauchen gar keinen Landwirtestreik, sondern wir brauchen einfach nur, und die gibt es, deutlich mehr Tage mit Temperaturen über 30 Grad und dann wird nicht mehr so viel Fleisch transportiert. Und entsprechend sind die Lieferketten beeinträchtigt bis hin zu Leder, was ja ein Abfallprodukt von Tierprodukten ist. Das heißt, das Thema geht auch aus der Risikolandschaft nicht weg, weshalb übrigens als Teil der CSRD-Verordnung, die aus der EU gerade in die Anwendung geht, eben auch das Thema Risikoeinschätzung und Bewertung auch mittelständische Unternehmen bald betreffen wird, die in das Reporting ab 2026 einsteigen und sich dann einfach vielleicht auch bewusster werden, wenn ich verschiebe, da gibt es Risiken und diese Risiken haben natürlich auch finanzielle Nachteile. Das heißt, es ist tendenziell vielleicht doch betriebswirtschaftlich gesünder, mich vorzubereiten und mit Adaptionsmaßnahmen gegen diese Risiken zu arbeiten, zum Beispiel indem man pflanzenbasierte Produkte in das Sortiment aufnimmt. Kleiner Nebenpunkt, Rügenwalder Mühle hat jetzt dieses berühmte Spicker-Produkt rausgenommen.
Schinkenspicker, genau.
Schinkenspicker, genau. Aus dem Sortiment genommen, weil sie es einfach gar nicht mehr verkaufen brauchen. Ja, die Menschen haben durch dieses starke Engagement damals bei Rügenwalder Mühle einfach diese Marktposition in diesem pflanzenbasierten Markt tatsächlich aufgenommen und die haben so viel Mühe reingesteckt, dass es wirklich auch schmeckt, denn Menschen machen auch keinen Kompromiss beim Geschmack, was Lebensmittel anbetrifft. Und entsprechend gibt es solche Bewegungen.
Das ist ein super Beispiel. Godo Röhm, der das Ganze bei der Rügenwalder Mühle angestoßen hatte, war ja unser erster Gast hier im Podcast. Der hat das tatsächlich 2014 angeschoben, also vor 10 Jahren. Das war wirklich früh. Deswegen ist es ein super Beispiel, das Sie nennen, weil die heute sozusagen die Ernte einfahren. Ne? Deswegen allerletzte Frage zum Thema Krise von mir an Sie als Top-Beraterin. Sie und Ihre KollegInnen sind ja in vielen C-Level-Etagen unterwegs. Diese Skepsis, die Sie jetzt von mir hören, die Sie, wie ich merke, nicht teilen, erleben Sie die in den Vorstandsetat zurzeit? Ich würde mal stark wetten, auf jeden Fall. Wie sieht's aus?
Das ist natürlich immer eine schöne Beraterantwort. Es hängt davon ab. Unternehmen, die es geschafft haben, so wie das gerade zitierte Beispiel oder auch ein IKEA, tatsächlich durch die Verbindung von Nachhaltigkeit mit ihrer Kernmarke Erfolge zu erzielen, die sind natürlich weiterhin von dieser Strategie überzeugt. Insbesondere die es auch mit wirtschaftlichem Wachstum verbinden können, wie das Beispiel IKEA. Dann gibt es andere Beispiele. Danone wurde durch Emmanuel Faber und sein Lead-Team sicherlich zu einem deutlich nachhaltigeren Unternehmen transformiert, inklusive ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit. Trotzdem hat er dann sich verabschieden müssen, weil das Wachstum nicht so stark war wie die Wettbewerber. Und entsprechend werden viele CEOs einfach gechallenged sein, wie kann ich Wachstum und Nachhaltigkeitsziele zusammenbringen. Aber auch da, es gibt nicht nur das eine nachhaltige Ziel. Ja, CO2 kann wunderbar gemessen werden, Biodiversität noch nicht ganz so gut. Aber viele Unternehmen arbeiten auch an ganz vielen sozialen Initiativen, um eben auch das S in ESG zu bedienen und können dadurch zum Beispiel auch Mitarbeiter besser binden, weil diese dann mehr auch Purpose und Meaningfulness im Job finden, indem man Unternehmen das vorlebt.
Sie haben die Mitarbeiter.
Aber es gibt auch viele Kritiker, Es gibt auch viele Kritiker, überhaupt keine Frage.
Okay. Also die Sie erstmal jetzt zurückstellen oder es gar nicht machen, weil Sie glauben, ich will mich jetzt mal anders erledigen.
Oder nur das machen, was regulatorisch erfordert. Mhm. Nichts ist.
Quick and Dirty. Zeit für eine schnelle Fragerunde. Was war denn der Punkt Ihres Lebens, an dem Ihnen die Bedeutung von Nachhaltigkeit bewusst geworden ist?
Als ich tatsächlich eingestiegen bin und neben dem Job bei Yunus Social Business die soziale Seite von Nachhaltigkeit wirklich tief durchdrungen habe.
Warum glauben Sie, dass Nachhaltigkeit und nachhaltige Markenführung in den nächsten Jahren für den Wettbewerb entscheidend sein werden?
Weil es immer mehr Menschen, ob es Konsumenten sind oder Mitarbeiter gibt, die nicht allein durch das Funktionale, das Sachliche, das Tun angesprochen werden, sondern durch das Warum, die Bedeutung, die sie ihrem eigenen Leben und dem Unternehmen beimessen. Und das ist eine Entwicklung, die auch aus meiner Sicht weitergehen wird.
Das Argument, mit dem Sie auch den ignorantesten Nerd überzeugen, nachhaltiger zu handeln.
Tatsächlich ein Bild zu erzeugen. Ja, wie stellt man sich eine Zukunft vor, bei der wir 4 Grad Klimaerwärmung haben und will dieser Mensch in einer solchen Zukunft leben? die gerade die Welt geht und was kann er persönlich beitragen. Also tatsächlich auch ein bisschen über eine Visualisierung von Dingen, die man ganz sicher nicht haben will.
Ihre Definition von Nachhaltigkeit in einem Satz.
Einen positiven Impact zu erzeugen und die Welt besser zu hinterlassen, als sie uns anvertraut wurde.
Haben Sie eine bessere Alternative statt des ausgeleierten Begriffs Nachhaltigkeit?
Tatsächlich wäre es für mich dieser positive Impact, den man haben kann.
Jetzt mal ganz ehrlich, was ist Ihr persönlich unnachhaltigstes Produkt oder Angewohnheit? Wo cheaten Sie?
Tatsächlich habe ich es schon geschafft, im Privatleben und auch im Business deutlich weniger Flugreisen zu unternehmen. Und im Korrektiv mit meinem Partner schaffen wir das auch im Privaten. Aber mir fällt es immer noch schwer, Businessmöglichkeiten auszuschlagen, die dann doch einen Flug erfordern. Also das ist wirklich der Punkt, wo ich dann immer hin und her überlege, wie kann ich das machen?
Das Gesetz mit Blick auf Nachhaltigkeit, das Sie schon morgen auf den Weg bringen, sollten Sie heute Bundeskanzlerin werden.
Das wird sicher nicht passieren, aber ich denke, wir brauchen einfach viel, viel weniger Administration und viel pragmatischere Lösungen. Ich würde ganz, ganz viel entbürokratisieren.
Was muss ein Unternehmen denn unbedingt berücksichtigen, wenn es seine Stakeholderinnen nachhaltig mitnehmen will auf dieser Reise? Also intern, aber auch Investoren, externe StakeholderInnen. Gibt es da goldene Regeln, die Sie aus Ihrer BeraterInnenpraxis kennen?
Also grundsätzlich immer innen anfangen, ja, und nichts nach außen kommunizieren, was man nicht innen vorlebt. Wir hatten zum Beispiel, als ich bei Merck gearbeitet habe, auch sehr, sehr starke Werte und haben gesagt, wir wollen uns dafür einsetzen, dass wenn Kinder heute geboren werden, die 100 Jahre werden können, dass wir die Gesellschaft darauf vorbereiten, dass die Menschen im Grunde länger tatsächlich gesund leben können. Und wir haben dann innen angefangen und haben unsere eigenen Systeme überprüft, um zu schauen, werden wir dem gerecht? Ja, und dann haben wir es extern kommuniziert. Also das ist, glaube ich, so das Mantra Nummer eins, wenn man sich ein Versprechen überlegt, für eine Marke oder für ein Unternehmen auch zu überprüfen, kann ich das glaubwürdig intern umsetzen und schaffe ich es innerhalb des Unternehmens, bevor ich nach außen gehe. So, und dann haben wir natürlich das zweite Element. Es gibt so einen schönen Artikel, die Shades of Greenwashing. Ja? Das heißt, heute gibt es, glaube ich, die am meisten gebrauchten Begriffe sind das Wort Greenwashing. Dazu gibt es jetzt die EU Claims Directive, die auch Unternehmen hilft, besser zu kommunizieren und eben die nachhaltigen Claims auch zu nutzen, die tatsächlich auch hinterlegt sind und faktenbasiert sind. Und dann gibt es das Thema Greenhushing, wenn man nämlich lieber gar nichts erzählt, weil man sich angreifbar macht. Und ich habe vor kurzem die CMO kennengelernt von Lorenz Snackworld. Und die hat zum ersten Mal sich jetzt in diesem Jahr tatsächlich herausgelehnt auf LinkedIn über die wirklich vielfältigen Initiativen dieses Unternehmens, auch übrigens Familienbesitz, auch mal zu sprechen nach außen. Das heißt, sich nicht immer zurückstecken und einfach auch offen zu sein für die Diskussionen, die sich daraus ergibt, weil wir leben an sich in einer Gesellschaft der Co-Creation. Und wenn wir das sind, kann der Dialog mit den Stakeholdern einfach auch zu besseren Ergebnissen führen.
Okay, also ich nehme mit, innen anfangen, überprüfen, können wir das eigentlich halten, was wir uns vorgenommen haben, dann nach außen zu gehen, aber umgekehrt auch jetzt nicht mit den Leistungen hinter Berg zu halten, sondern zu sagen, wir machen es auf den Weg, macht mit, lass uns diskutieren. Habe ich das richtig mitgeschnitten?
Das zum einen und das andere vielleicht, was ich noch sagen würde, auch konsequent zu sein. Ich hatte Melita kennengelernt und die haben zum Beispiel gesagt, wir machen das jetzt nicht, dass wir mal schauen, dass wir irgendwie einen Teil unseres Sortimentes mit ein bisschen recyceltem Material irgendwie ausstatten, sondern die sind hingegangen und haben für ihre Toppets-Produkte gesagt, nein, wir werden alles aus recyceltem Material und recycelbarem Material zur Verfügung stellen. Wir stellen die ganze Marke um, ja, nicht nur einzelne Linien, nicht nur einzelne Produkte, wie viele das machen, um es auszuprobieren, sondern konsequent. Das ist natürlich der mutigste Schritt. Und das finde ich an sich auch nochmal eine spannende Geschichte, einfach nicht irgendwie am Rand und in der Nische anzufangen und dann zu kommunizieren, sondern auch konsequent zu sein.
Das hat auch eine Marke gemacht, deren Vorstandsvorsitzenden ich gestern im Gespräch hatte, der demnächst auch in unserem Podcast gepublished werden wird. Felix Ahlers von dem Tiefkühlkosthersteller Froster, eine der drei großen Marken in Deutschland. Die haben vor 20 Jahren das Froster-Reinheitsgebot eingeführt. Also sie haben gesagt, wir wollen unseren Konsumenten nicht mehr Zusatzstoffe auftischen, sondern nur noch das reine Produkt. Waren wahnsinnig optimistisch, haben 2 Jahre daran gearbeitet, das mit großem Werbeaufwand in den Markt gebracht im Jahr 2003. Ergebnis war, Umsatz brach um 40% ein. Froster schrieb Millionenverluste, hat jahrelang, sind die durch den Durchstrich gegangen. Heute hat es ein Happy End. 20 Jahre später sagt Ahlers, wir wären heute gar nicht mehr da und dieses Reinheitsgebot. Aber erstmal wirklich jahrelang Verluste und konnten nicht investieren. Ist das etwas, auf das sich transformationswillige Unternehmen ehrlicherweise einstellen müssen, dass es eine lange Strecke ist, die möglicherweise erstmal mit Kosten und Rückschlägen verbunden ist?
Ich glaube, wir haben schon sehr, sehr viel gelernt. Also grundsätzlich erfordert jede Transformation Mut und Unternehmertum und den Willen zur Innovation. Trotzdem haben wir sehr viel gelernt, wie wir auch in der Unternehmenssteuerung oder über Portfolio-Diversifizierung einen Weg finden können, nachhaltig zu wachsen. Ich möchte nochmal IKEA zitieren. Also viele Unternehmen tun sich gerade schwer, ihre Science-Based-Targets einzuhalten, weil sie ja so viel wachsen, ja? Und mehr Wachstum eben auch zu mehr CO2-Ausstoß führen kann, gerade in der Lebensmittelproduktion unvermeidbar. Trotzdem gibt es ein IKEA, das es schafft, die Dekarbonisierung mit bei einer größeren Geschwindigkeit voranzutreiben als auch das Wachstum. Ne? Das heißt, die verringern ihr CO2, die verringern ihr CO2 pro verkauften Umsatz. Also ich glaube, man kann von ganz, ganz vielen Best-Practice-Beispielen lernen. Und für mich fängt es tatsächlich an in der richtigen Zielsetzung und den richtigen Zielfaktoren. Und da ist für mich immer das Beispiel diese sogenannte Triple Bottom Line. Natura, das brasilianische Kosmetikunternehmen, die hatten das Glück, die hatten 3 Gründer. Der eine stand für Planet, der eine für People und der dritte für Profit. Und deshalb ist das sehr, sehr stark in das Unternehmen eingegangen. In jegliche Entscheidung, immer am Tisch, werden diese 3 Dinge tatsächlich berücksichtigt. Und das kann natürlich helfen, in der Balance eine Transformation zu gestalten. Oder das inzwischen europäisch wertvollste Unternehmen, Novo Nordisk, hat schon länger diese Triple Bottom Line in der Zielsetzung und ist deshalb eben auch dabei erfolgreich, sowohl die Nachhaltigkeits- als auch sozialen als auch Unternehmensziele zu erreichen. Ich fand ja Ihre Fragen in der Vorbereitung ganz lustig auch, woran scheitert's? Ja, was sind die Dinge, die einem nicht gelingen? Und ich glaube, da müssen wir alle einfach miteinander ehrlich sein. Wir können nicht immer perfekt handeln. Das tue ich auch persönlich nicht. Aber wir können immer einen Schritt nach vorn machen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen mein Appell, sich auch etwas zu verzeihen, nicht alles sofort perfekt machen zu wollen, ja, auch mit Rückschlägen zu leben, aber sich nicht von dem Weg an sich abbringen lassen.
Super. Allerdings muss man sagen, dass es, glaube ich, kein Zufall ist, dass einige der Unternehmen, über die wir jetzt gesprochen haben, IKEA, Froster, Rügenwalder, Familienunternehmen sind. Nämlich also, wo die Inhaber die Gewalt haben, zu sagen, wir glauben an diese Mission, wir bleiben ihr treu, die Konsequenz umgesetzt haben, die sie ja gefordert haben. Sie haben nun ja auch in börsennotierten Unternehmen wie Procter & Gamble gearbeitet. Ich stelle mir vor, eine Managerin, ein Manager bei Procter & Gamble, die jetzt 4 Quartale oder wie im Fall Froster 4 Jahre lang keinen Gewinn gemacht hat, die wäre sofort weg vom Fenster, oder? Also meine Frage ist Nachhaltigkeit letztlich etwas nur für inhabergeführte Unternehmen und börsennotierte haben einfach nicht dieses Durchhaltevermögen, das es dafür braucht?
Also ich denke, es gibt Zielkonflikte in allen Unternehmenskonstellationen. Trotzdem ist es sicherlich so, dass bei Shareholder-Unternehmen, ja, bei Aktienkonstellationen in den letzten Jahrzehnten im Grunde das Interesse des Shareholders etwas größer als das gesellschaftliche Interesse gehandhabt wurde und dass im Grunde viele Manager unter diesem Druck stehen, Trotzdem, also für mich ist eine sehr gute Nomenklatur oder ein sehr gutes System das Thema B Corp. Die haben ja sehr, sehr früh geschafft, ein Label tatsächlich zu entwickeln mit einer der schärfsten Zertifizierungen in Bezug auf tatsächlich auch Environmental und Social Nachhaltigkeit. Und wenn man sich anschaut, wer inzwischen auch eine B Corp ist und es ist wirklich aufwendig, eine B Corp zu sein, dann betrifft das zum Beispiel auch ein Nespresso, das betrifft Danone Waters. Es betrifft tatsächlich also auch Unternehmen, die im Grunde nicht nur Inhaber geführt sind. Und entsprechend, es gibt auch da diese Beispiele.
Vielleicht liegt es ja an ihren Managerinnen-Gen. Jedenfalls ist unsere Gesprächspartnerin Beate Rosenthal konsequent optimistisch. Ja, die deutsche Wirtschaft steckt in der Krise. Ja, viele UnternehmerInnen zögern momentan, ob sie die nachhaltige Transformation wirklich gerade jetzt auch noch angehen sollen. Andererseits ist es nun mal so, dass das Thema Nachhaltigkeit nicht mehr weggehen wird und dass die Risiken steigen, wenn man es auf die lange Reservebank schiebt. Beate Rosenthal erwähnt im Gespräch mit Rügenwalder Mühle und IKEA zwei Unternehmen, die ihren Umbau bereits vor mehreren Jahren begonnen haben und heute bereits die Früchte ernten können, trotz Krise. Was im Umkehrschluss bedeutet, dass jeder Tag, an dem man seine nachhaltigen Chancen nicht nutzt, ein verlorener Tag ist. Die Frage, die über all dem schwebt, lautet daher, wann, wenn nicht jetzt? Mit dieser Frage steigen wir wieder ein ins Gespräch mit Beate Rosenthal, Topmanagerin und Partnerin bei der Strategieberatung Roland Berger.
Lassen Sie uns gerne nochmal zu einem Punkt kommen, in der zweiten Hälfte unseres Gesprächs, den Sie bereits angesprochen haben, nämlich was erwarten die KonsumentInnen von Marken und Unternehmen in puncto Nachhaltigkeit? Sie haben das mit Roland Berger untersucht, zum Beispiel in puncto oder mit Blick auf die Preisbereitschaft und die Zahlungsbereitschaft, was nachhaltigere Produkte betrifft. Was haben Sie dabei herausgefunden?
Also grundsätzlich kommen wir zurück zu diesem Punkt, dass die Mehrheit der Menschen, über 80% der Menschen sagen, sie präferieren nachhaltigere oder engagierte Unternehmen und Marken. Und es gibt auch diese sogenannten impliziten Erwartungen. Trotzdem hatten wir diesen Datenpunkt, dass 83% der Menschen trotzdem den niedrigeren Preis über dem Nachhaltigkeitsthema präferieren. Das heißt, wir haben hier wieder dieses Value-Action-Gap. Das ist Realität und entsprechend kann ich Markenunternehmen, Markenmachern immer wieder nur raten, dass es, wenn man Nachhaltigkeitsziele verfolgt, man die sogenannten kategorietypischen Nutzenprofile weder hinten anstellt in der Produktentwicklung noch in der Auslobung. Und ein wunderschönes Beispiel ist Everdrop, mit dem ich auch für einige Studien zusammengearbeitet habe, die es jetzt geschafft haben, auch einen Stiftung Warentest Gewinn zu erreichen. Und Stiftung Warentest schaut eben nicht nur auf die Nachhaltigkeitsthemen, sondern auch auf die Effektivität. Und entsprechend haben die gerade mit ihren Spülmaschinen-Tabs, die zum Beispiel keine Folie haben, damit man Plastik vermeidet, haben sie den Testsieger eingefahren. Ja, und das ist ein schönes Beispiel, wo man wirklich gesagt hat, wir machen keinen Kompromiss auf den kategorietypischen Nutzenprofilen. Ein Spülmaschinentab muss erstmal helfen, dass die Dinge sauber werden. Und dann ist es außerdem nachhaltig. Also diese Kombination muss da sein.
Okay, also sozusagen das Produkt muss stimmen, muss seine Funktion erfüllen oder die relevante Funktion. Wenn es dann auch nachhaltig ist, dann bevorzuge ich es möglicherweise gegenüber einem Konkurrenzprodukt. Verstanden. Aber was mache ich als Hersteller, als Produzent, als Marke denn nun mit den Kosten? Denn nachhaltiger zu produzieren ist erstmal per se, wenn man Leute besser bezahlt, wenn man größere Umweltanforderungen erfüllt etc., ist erst einmal teurer. Das heißt, ich habe einen Kostennachteil. Die Marke VD, der Autoausstatter, die haben das auf die Art gelöst, die sagen, wir können die Preise nicht erhöhen, aus genau dem Punkt, den Sie gesagt haben. Wir senken dafür unseren Marketing-Etat, weil wenn so unsere Produkte für uns nachhaltiger sind, unsere Messestände nachhaltiger sind, unser Point-of-Sale-Auftritt nachhaltiger ist, das spricht für sich, da brauchen wir nicht so viel in Werbung investieren, sondern das Geld von dort umgeschichtet. Klingt so ein bisschen, als ob man jetzt das eine Bein abschneidet, um mit dem anderen besser laufen zu können für mich. Wie sehen Sie das?
Also sehe ich tatsächlich auch kritisch. Vielleicht nochmal einen ganzen Seitenpunkt. Tatsächlich ist es so, dass in der Marketing- und Digitalindustrie wir auch noch ganz am Anfang stehen. Es gibt zwar schon die Global Alliance for Responsible Media, aber die wenigsten wissen, dass wir zum Beispiel durch digitale Werbung 32% zum persönlichen CO2-Abdruck der Menschen beitragen. Also insofern kann es sehr gut sein, dass die Maßnahme von VD, weniger Marketing zu machen, auch wiederum positiv beiträgt. Es gibt natürlich jetzt auch schon ganz viele Kataloge und wir arbeiten gern mit Unternehmen an der Umsetzung, wie man eben auch sein Marketing deutlich nachhaltiger gestalten kann, bis hin zu, wie bei VD erwähnt, nachhaltigere Möbel in der POS-Einrichtung etc. Es ist aber wahrscheinlich nicht so einfach zu sagen, ich schalte mal das Marketing ab. Das wird tendenziell kurzfristige Effekte haben, die okay sind, aber mittelfristig wissen wir, dass Markenstärke sich eben auch sehr, sehr auszahlt. Und Top-Marken haben einen sehr, sehr starken immateriellen Wert, warum wir immer noch in vielen Kategorien einfach sehr, sehr markentreue Menschen haben oder sehr, sehr starke Marken wie Coca-Cola, die sicherlich nicht durch das Produkt allein funktioniert, sondern die Markenstärke und die Dinge, die auch dort kommuniziert werden. Also ich halte das für riskant.
Haben Sie einen anderen Vorschlag? Denn man muss ja aus diesem Kostendilemma irgendwie rauskommen. Ich investiere in Nachhaltigkeit, ich kann aber keine höheren Preise am Markt verlangen. Was mache ich?
Also ich denke dann immer im gesamten System und im gesamten Ökosystem. Jetzt ist VD wahrscheinlich auch schon sehr, sehr weit in der Optimierung von Lieferketten und Logistik. Aber es gibt sehr, sehr viele Unternehmen, die da noch ganz viel Potenziale haben. Ja, allein durch Automatisierung kann man ganz, ganz viel auch an Verschwendungen und an Rückständen vermeiden. Solar hilft auch wiederum, Kosten zu verringern in der Energie. Aber ich muss natürlich erst den Solarpanel aufs Dach bringen. Ne? Das heißt, die Anfangsinvestitionen, die sind nicht wegzureden. Ne? Aber ich möchte immer wieder betonen, die Risiken werden aber eben häufig nicht so bewertet, die eben mit nicht nachhaltigen Wirtschaften tatsächlich auch entstehen. Und dieses gesamte Ökosystem zu sehen, ist wahnsinnig wichtig. Das andere ist, dass wir immer mehr auch in diesem Nachhaltigkeitsbereich auch sehen, dass Partnerschaften von den sogenannten Frenemies, also Wettbewerbern auch entstehen. Ja, wenn wir L'Oréal anschauen, die den Eco-Beauty-Score eingeführt haben, die haben inzwischen dieses Konzept einfach auch der ganzen Industrie, Kosmetikindustrie zugänglich gemacht und damit tendenziell auch geholfen, dass man in der Industrie vorankommt.
Können Sie oder kurz beschreiben, was das ist? Ich kenne ja nicht den Beauty-Score. Genau.
Es gibt jetzt einen Eco-Beauty-Score, der hilft, über ein Scoring-System zu bestimmen, wie Nachhaltigkeit ein Kosmetikprodukt ist, also quasi einen Standard zu generieren, wie man das messen kann. So ein bisschen wie der Nutri-Score, der in der EU für Lebensmittel eingeführt wurde, aber sowas gab es in Kosmetik nicht. Und die haben als Erste diesen Schritt gemacht. Der wird natürlich diskutiert von der Kosmetikindustrie. Der Finale wird tendenziell auch sich weiterentwickelt haben gegenüber dem ursprünglichen von L'Oréal. Aber die sind immerhin hingegangen, haben gesagt, wir öffnen uns. Oder Chloé als B Corp Modeunternehmen, die haben im letzten Jahr einen Open Standard für die sogenannte Social P&L kreiert. Es gibt einige Unternehmen, die schon diese E-P&L für das Messen von CO2 benutzen und Chloé hat eine Social P&L generiert und hat die auch wiederum als Open Source Standard anderen Unternehmen in der Modeindustrie zur Verfügung gestellt. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Weg, weil wir reden von gesamtgesellschaftlichen Themen. Und da einfach auch zusammenzuarbeiten und in Partnerschaft zu gehen und die besten Themen voranzubringen.
Ich würde zum Abschluss gerne noch zwei Gedanken oder zwei Punkte von Ihnen zusammenbringen, die Sie erwähnt haben. Zum einen das Thema, dass Risiken häufig zu wenig bewertet oder zu wenig realisiert werden. Zum anderen, was erwarten KonsumentInnen denn eigentlich von Marken? Wir hatten neulich hier Stefan Grünewald vom Rheingold-Institut zu Gast, den Psychologen, der jedes Jahr 5000 Tiefinterviews mit deutschen KonsumentInnen führt. Und der hat diese Erwartung so beschrieben, er sagt, VerbraucherInnen erwarten von Marken, dass diese sich um nachhaltige Produktion, Produktqualität und so weiter kümmern, sodass die Kundin, der Kunde selbst es nicht tun muss. Also die erwarten, das wird für mich getan, so eine Art Hygienefaktor. Weil man möchte sich eigentlich beim Einkauf nach Feierabend, es ist spät, man kauft 20 Produkte, nicht mit jedem einzelnen Produkt auseinandersetzen müssen, wie nachhaltig ist es nun wirklich. Aber der Schluss, dass das Konsumenten es egal sei, stimmt nicht, sagt er. Wenn sie nämlich rausfinden, dass eine Marke eben ihrer Verantwortung nicht nachgekommen ist, dann wird die gnadenlos abgestraft, weil man sich verraten fühlt, sein, das Vertrauen, was man einer Marke entgegengebracht hat. Das sagt nun Grünewald. Wie sehen Sie das? Was hat Roland Berger in Konsumentenerwartungsstudien herausgefunden?
Das kann ich unterschreiben. Jetzt wird Rheingold noch viel tiefere Daten haben als wir, weil die in die Psychologie gehen. Wir haben ja nur viele Millionen Konversationen zum Beispiel in Social Media und über Umfragen ausgewertet. Also, aber Ähnliches haben wir erfahren. Wir reden von den sogenannten impliziten Erwartungen, ja, die sehr, sehr hoch sind zum einen. Dann gibt es natürlich unterschiedliche Anlässe. Also zum Beispiel bei Lebensmitteln achten die Menschen schon länger genauer darauf, wo kommt das jetzt her. Da haben sie vielleicht auch inzwischen mehr verstanden, dass es ganz gut ist, regionale Lebensmittel zu kaufen. Da gibt es auch einen unterschiedlichen Edukationsstand. Insgesamt gibt es sehr, sehr viel Unwissen und Verwechslungen. Also die Begriffe recycelbar, recycelfähig, da haben wir einfach auch noch sehr, sehr viele Baustellen. Aber ich würde grundsätzlich dem Psychologen hier zustimmen bei dem Thema, dass die Konsumenten das von Unternehmen erwarten. Gibt es noch einen weiteren Datenpunkt, der das unterstützt? Ich bin ein großer Fan des Edelman Trust Barometers, was die größte Kommunikationsagentur der Welt auch gerade wieder auf dem World Economic Forum vorgestellt hat. Und wir sehen, dass das Vertrauen insgesamt gerade auf dem niedrigsten Stand ist, als es jemals war, aber wiederum noch höher in Unternehmen als in Regierungen. Das heißt, wir als Unternehmenslenker, als Markenmacher haben eine noch größere Verantwortung denn je, tatsächlich auch dieses Vertrauen zurückzugeben und den Menschen auch zu helfen, wieder dieses Vertrauen aufzunehmen.
Interessant. Dann lassen Sie mich als letztes fragen, wenn Sie jetzt mal vielleicht 3 bis 5 Jahre nach vorne schauen. Wir haben jetzt ja über die aktuellen konjunkturellen Probleme und auch Zweifel gesprochen, die der oder die eine andere haben mag im MSCI-Level. Wenn Sie jetzt mal 3 bis 5 Jahre nach vorne schauen, welchen Stellenwert wird Nachhaltigkeit in der Markenstrategie haben? Overall Industries, können Sie denn generell einen Trend ausmachen?
Also wir hören ja schon seit Längerem, dass es insbesondere in der Markenindustrie nicht mehr so sehr um das Was geht, dieses Nutzenversprechen, die immer austauschbarer werden, sondern mehr um das Warum. Und das Warum wird für die Menschen aus meiner Sicht immer weiter an Bedeutung gewinnen. Warum existiert diese Marke? Warum sollte ich einer Marke vertrauen? Was ist der Purpose einer Marke? Was tut diese Marke, um einen positiven Impact in der Gesellschaft zu haben? Das Thema, denke ich, wird uns weiter begleiten. Und trotzdem gibt es, es muss nicht alles grün sein, ja. Also es gibt viele Möglichkeiten, einen Purpose zu entwickeln, einen Purpose auszuleben in vielerlei Hinsicht, in sozialen Themen und in tatsächlich Umweltthemen. Also insofern, ich glaube, die Spielwiese von Marken ist weiterhin sehr, sehr groß. Aber wir dürfen eben auch nicht unterschätzen, dass wir in einer Gesellschaft der Ungleichheit leben und deshalb immer ganz viele Menschen auch das Bedürfnis haben, zu einem günstigen Preis sich zu versorgen. Und entsprechend muss es auch unser Anspruch sein, unsere Portfolien so zu erweitern, dass wir vielleicht auch mehr Einstiegsangebote machen, die Nachhaltigkeit voranbringen.
Also sprich, letzte Frage, Nachhaltigkeit raus aus der Nische, raus aus dem Elitenphänomen, wie manche ja sagen, also Bioprodukte teuer, sondern so wie es im Lebensmittelmarkt eigentlich schon geschehen ist oder gerade geschieht, rein in den Discountmarkt und zu einem erschwinglichen Preis für breitere Konsumentenschichten. Ist das das Credo?
Es sollte eine Selbstverständlichkeit sein, weil es betrifft uns alle. Und ich hoffe, dass viele Menschen zu der Erkenntnis kommen, dass sie die Welt mit etwas besser hinterlassen wollen, mit ihrem Tun, als wir sie heute vorfinden.
Frau Rosenthal, das war super interessant. Vielen Dank, dass Sie mir bei dem Ritt durch diesen Gemüsegarten gefolgt sind. Vielen, vielen herzlichen Dank.
Danke Ihnen, Herr Willenbrock.
Sustainable Brand Stories ist Teil der Brand 1 Podcasts, dem Netzwerk unabhängiger Business Podcasts. Wir machen Wirtschaft erleb- und hörbar. Immer interessant, aus verschiedenen Perspektiven betrachtend, informativ und hilfreich. Mit dabei im Netzwerk sind zum Beispiel Subscribe Now. Hier stellt Lennart Schneider Konzepte vor, mit denen ihr Abonnenten gewinnen und glücklich machen könnt. Um digitale Geschäftsideen geht es im Podcast Digitale Optimisten mit Alexander Brotzek. In Tech und Trara, dem Podcast der Netzpiloten, werden Tech-Themen ganz einfach und ohne Vorwissen verständlich. Im Planetary Podcast wiederum diskutieren Brand 1 Host Frank Dahlmann und Friedhof Detzner von Planet A Ventures über Wirtschaft in planetaren Grenzen. Weitere Infos findet ihr auf der Website podcast.brand1.de. Schaut oder besser hört doch mal rein. Langweilig, das können wir versprechen, wird es hier nie.
Das war's auch schon wieder von Sustainable Brand Stories für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, Dann abonniert uns doch und hinterlasst eine Bewertung. Wir freuen uns. Bis bald, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis bald, lieber Harald.